Hypnosis, der Podcast für Menschen auf der Suche. Auf der Suche nach Gott, sich selbst, einem erfüllten Leben. Für Menschen, die aber nicht einfach immer nur mehr und besser werden wollen, sondern die auch lernen möchten, loszulassen und zu vertrauen. Jeden Tag sehen wir uns einen kurzen biblischen Text an. Wir werden still und lassen ihn auf uns wirken. Und lassen einfach das geschehen, was dann geschieht. Bist du dabei? Lass dich ein auf das Experiment Kenosis. Lukas 16, Vers 1 bis 8. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zum Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Zuerst musste ich natürlich an diesen armen, einsamen Mann denken, der sich scheinbar seit einigen Tagen im Weißen Haus verbarrikadiert hat und nur hin und wieder zum Golfspielen rauskommt. Als ich diesen Text hier in Lukas 16 gelesen habe, musste ich erst lachen und dachte mir, wie faszinierend, dass die schon vor langer Zeit in den Ordnungen vorgesehenen Texte immer mal wieder derart zutreffend sind. Aber ich möchte heute nicht politisch werden oder auch irgendwelche anderen aktuellen Entwicklungen aufgreifen. Stattdessen will ich es wagen, mir an diesem ganz schön sperrigen Text eventuell die Zähne auszubeißen, indem ich ihn so nehme, wie er von Jesus vermutlich gedacht worden ist. Dazu müssen wir uns diesen Text aber noch einmal genauer ansehen und uns fragen, was genau passiert denn hier eigentlich? Jesus erzählt ein Gleichnis. Eine Geschichte also, die dazu dient, einen ganz bestimmten Sachverhalt genauer darzustellen und besonders herauszuarbeiten. In dieser Geschichte geht es um einen Verwalter. Auf Griechisch übrigens einen Ökonom. Um jemanden also, der von seinem Arbeitgeber beschuldigt wird, seinen Besitz zu verschleudern. Was genau wird ihm da eigentlich vorgeworfen? Das griechische Wort diaskorpizo bedeutet auch ausstreuen oder verschwenden. Was genau hat dieser Mensch getan? Das steht hier nicht. Vielleicht hat er sich verspekuliert, war nachlässig. Oder aber er hat für sich selbst etwas abgezweigt von dem Reichtum. Letzteres halte ich als Vorwurf für eher unwahrscheinlich, weil es damals nämlich einfach völlig normal war, dass man, wenn man fremdes Geld in die Hände bekam, die eine oder andere Münze ganz selbstverständlich in die eigene Geldbörse umleitete. Und solange man es dabei nicht völlig übertrieb, hatte damit niemand irgendein Problem. Das war völlig normal. Vielleicht hatte der reiche Mann auch überhaupt keinen Überblick über die genauen Abläufe und seine eigenen Vermögensverhältnisse, sondern er merkte einfach nur mit der Zeit, dass sein Wohlstand scheinbar abnahm, jedenfalls nicht zunahm. Und so macht er das, was man in solchen Situationen tut. Er beschuldigt dann eben den, der zuständig ist, der angestellt ist, seinen Verwalter, seinen Ökonomen. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Eine interessante Passage, oder? Der Angestellte soll sich einerseits rechtfertigen und erklären, andererseits ist sein Kündigungsschreiben eigentlich schon längst ausgestellt. Er ist raus. Egal, was er noch sagt, egal, wie gut er sich rechtfertigt, er ist raus. Und damit hat der Verwalter nun ein handfestes, ein existenzielles Problem. Er sagt selbst: Sonst kann ich ja nichts. So etwas wie eine Arbeitslosenversicherung war noch Jahrtausende entfernt. Also was blieb ihm übrig angesichts dieses beruflichen Desasters? Er könnte tun, was alle anderen in seiner Situation auch tun, nämlich sich auf die Straße setzen und betteln. Einen anderen Ausweg gab es eigentlich nicht. Damit käme er über die Runden, er müsste zumindest nicht verhungern. Aber betteln will er nicht, denn er schämt sich. Betteln ist für ihn keine Option. Und damit wird deutlich, es geht in dieser Geschichte nicht um sein Überleben, sondern es geht um Status. Der Verwalter ist es gewohnt, sich an andere Menschen zu halten und sich im Schatten ihres Wohlstands gemütlich einzurichten. So war es bisher und das hat gut funktioniert. Warum also nicht einfach so weitermachen? Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Ich weiß, was ich tun muss, damit es so angenehm, zumindest einigermaßen vergleichbar angenehm weitergeht wie bisher. Und was macht er? Er läuft nicht etwa zu den Schuldnern und macht sich beliebt. Nein, er nutzt den Status, über den er vorerst noch verfügt, und bestellt die Schuldner zu sich. Und dann wird es kriminell. Urkundenfälschung. Betrug. Er erlässt den mittelständischen Unternehmern einen Teil ihrer Schuld. Dazu ist er ja qua Amt ermächtigt. Und scheinbar stellt er dabei keine Bedingungen. Er macht keinen Deal, sondern er vertraut einfach dem uralten Gesetz. Eine Hand wäscht die andere. Ende der Geschichte. Aber was schiebt Jesus als Moral hinterher? Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Derselbe Rabbi, der die Wechsler und Händler aus dem Tempel vertreibt, singt hier ein Loblied auf Marktwirtschaft, auf Gewinnmaximierung und jede Art von Klüngel. Wieso? Es folgt noch ein weiterer Satz. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Was bedeutet das? Soll das heißen, spirituelle Menschen sind dümmer als ihre materiellen Gegenstücke? Jesus schiebt später noch ein paar Sätze nach. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also zumindest mir wird dadurch noch nicht wirklich klarer, worum es hier eigentlich geht, was ich mit dieser Geschichte machen soll. Erst recht nicht, wenn ich auch noch Vers 13 dazu nehme. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ah, über diesen letzten Vers habe ich schon so einiges gehört. Aber eigentlich immer nur auf die Weise, dass Geld nicht zählt, wenn ich mich an Gott halte, dass Besitz schlecht ist und mich vom Wesentlichen ablenkt. Aber hier in unserer Passage kommt eine andere Note hinzu. Geld und Wohlstand dürfen nicht nur vorkommen, sie sollen es sogar ausdrücklich. Aber sie sollen eben nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und wenn sie schon zum Einsatz kommen, dann lediglich zu dem Zweck, uns dem Himmel näher zu bringen. Oder den himmlischen Hütten, wie es hier steht. Augustinus etwa unterscheidet zwei Arten, mit Dingen umzugehen. Uti et frui. Frui, das bedeutet, dass wir etwas genießen. Wenn ich zum Beispiel wohlhabend bin, dann läge es ja nahe, diesen Wohlstand entsprechend zu genießen. Uti, das erste, bedeutet bei Augustinus so ziemlich das Gegenteil. Ich nutze etwas, das ich habe, als Werkzeug. Wenn ich zum Beispiel meinen Wohlstand benutze, um andere Menschen zu unterstützen oder Gott zu ehren. Augustinus sagt, das Diesseitige sollen wir Uti, also als Werkzeug nutzen, um das Jenseitige zu erreichen, es zu genießen, frui. Und Augustinus sagt gleichzeitig, viele Menschen, eigentlich die meisten, handeln genau andersherum. Sie benutzen das Jenseits, um das Diesseits zu genießen. Wenn zum Beispiel Religion oder Gebet benutzt werden, um das diesseitige Leben zu verbessern, zum Beispiel die Bitte um Heilung oder Verbesserung der Lebensumstände oder aber auch die Beruhigung der Seele und des Gewissens durch Religion. Da würde Augustinus sagen, das ist ein Missbrauch der Religion. Stattdessen ruft er uns auf, dieses Leben zu benutzen, um das Jenseitige zu erlangen. Jesus scheint es in unserer Passage ganz ähnlich zu sehen. Deshalb kann er sagen, wirf dein Leben, wirf deinen Wohlstand nicht weg, sondern nutze dies alles, wenn du es schon einmal hast, um Gott näher zu kommen. In einer Sache ist aber trotzdem klar, nach wie vor. Wenn dein Besitz, wenn deine komfortablen Lebensumstände dich auf diesem Weg, auf deinem Weg zu Gott hindern, dann wirf das alles weg. Denn dann hast du keinen Nutzen davon. Wenn ich mir das insgesamt durch den Kopf gehen lasse, ein ganz schön komplexer Text, der mich persönlich immer noch nachdenklich zurücklässt. Es sind immer noch nicht alle Antworten da. Es wäre also gar nicht damit getan, dass ich all meinen Besitz hinter mir lasse und zum Eremiten werde und schon bin ich ganz automatisch Gott näher. Sondern es ist scheinbar so, wie Paulus sagt, ein jeder bleibe in seinem Stand. Tu das, was du gut kannst. Wie unser zwielichtiger Verwalter im Gleichnis. Er macht einfach weiter, was er gelernt hat, denn sonst kann er ja nichts. Nutze das weiter, was Gott dir geschenkt hat, aber achte darauf, dass das kein Selbstläufer wird, sondern nutze dein Potenzial in Hinsicht auf dein ganz konkretes Ziel. Und für dieses konkrete Ziel steht das Bild von den himmlischen Hütten. Dass wir ein Ziel haben, eine ewige, unveränderliche Perspektive. Nicht um uns zu vertrösten, sehr wohl aber um Halt und Perspektive zu haben. Das Leben ist wechselhaft. Heutzutage ist kaum ein Arbeitsplatz, eine Existenz noch wirklich für alle Zeiten sicher. Darum ist es wichtig, auch in Stürmen und rauer See, und die kommen immer wieder, auch in so anspruchsvollen Zeiten das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und alles daran zu setzen, diesem Ziel näher zu kommen. Und es lohnt sich, dieses Ziel im Auge zu behalten, denn es bedeutet unendliche Liebe, bedingungslose Annahme und reine Gnade. Amen. Sei still und erkenne, ich bin Gott. Sei still und erkenne, ich bin. Sei still und erkenne. Sei still. Sei. Der Herr schenke dir die Fülle seines lebendig machenden Geistes, auf dass du durch diesen Geist dein Leben neu gestaltest. Der Herr schenke dir seine Gnade und seine Kraft, auf dass dein Mut erstarke und deine Seele nicht zage. Der Herr schenke dir innere Ruhe und Beständigkeit, auf dass Friede und Freude bei dir einkehre.